Eine neue Hype-Serie auf Netflix lenkt gerade wieder die Aufmerksamkeit auf das Thema Incels, also organisierten Frauenhass im Internet, der in der Serie sogar zu einem Mord führt.
Wir schauen heute unter anderem, wie groß das Thema wirklich ist und was man gegen Radikalisierung tun kann.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Mia Holland. Diese Woche sprechen wir außerdem unter anderem über die Proteste in der Türkei, was beim neuen Bundestag abgeht und wie ein Balljunge mal kurz zum Star wurde.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Und auf Platz 1 der Tagesschau mit den meisten Interaktionen, da geht's um Schlaf. Genauer gesagt um gemeinsamen Schlaf. ForscherInnen haben nämlich herausgefunden, dass Paare im Durchschnitt besser schlafen als Singles. Wer nämlich gemeinsam schläft, der schläft länger und der schläft tiefer. Und das führt übrigens auch insgesamt zu einer besseren psychischen Gesundheit. Und das Ganze gilt vor allem für Paare, die eine gefestigte und gesunde Beziehung haben. Unsicherheiten oder Ängste wirken sich erwartungsgemäß eher negativ aus. Und es gibt noch mehr Ausnahmen, nämlich wenn ein Kind im Bett mit dabei ist, dann schläft man schlechter. Und wenn eine der Personen schnarcht. Und ich glaube, auch das überrascht nicht wirklich viele Leute.
Auf Platz 2 geht es um das Gesellschaftsspiel Catan. Ich kenne das noch unter dem Namen Siedler von Catan, so hieß das früher. Und das Spiel wird dieses Jahr 30.
Bestes Spiel übrigens. Ich liebe das.
Finde ich auch.
Was ich aber interessant fand, das Spiel ist ja absoluter Bestseller. Ich glaube, das weiß jeder. Wurde schon 45 Millionen Mal verkauft und auch in alle möglichen Sprachen übersetzt. Ich fand interessant, das ist ja ein deutsches Spiel, ne? Das wurde aber schon mal in Japan als Top-Brettspiel ausgezeichnet. Und irgendjemand in der Washington Post hat mal offiziell geschrieben, dass das Brettspiel unserer Zeit sein würde, so wie es Monopoly mal war. Und ja, so ein Banger-Spiel kommt eben aus dem Odenwald, südlich von Frankfurt, erfunden vor 30 Jahren von Klaus Teuber. Was ein Exportschlager.
Auf Platz 3 ist diese Woche das sogenannte Signal Gate. Nee, wirklich extrem absurde Geschichte. Mehrere Mitglieder der US-Regierung haben in einem Gruppenchat im Messenger-Dienst Signal ihre Kriegspläne im Jemen besprochen. Und rausgekommen ist das Ganze, weil offenbar einer von ihnen aus Versehen einen Journalisten in die Gruppe hinzugefügt hat. Und dadurch konnte der Journalist einfach alles mitlesen und hat diese Woche eben auch mehrere Artikel darüber geschrieben und Screenshots aus dieser Gruppe geleakt.
Genau, dieser Journalist, das ist Jeff Goldberg, das ist der Chefredakteur von The Atlantic, das ist so eine liberale Zeitschrift, die so ein bisschen als elitär gilt. Auf jeden Fall sind die ziemlich Trump-kritisch und als der am Anfang die Nachricht gelesen hatte, da dachte dieser Goldberg, das Ganze wäre ein Fake. Aber irgendwann war er sich dann sicher, dass das wirklich Top-Politiker der USA sind, die gerade eben super casual auf Signal besprechen, wie sie die Houthi im Jemen bombardieren wollen. Also Außenminister Marco Rubio war dabei, J.D. Vance, der Vizepräsident, der Verteidigungsminister Pete Hegseth und Michael Walls, der Sicherheitsberater von Trump, also richtig hochkarätig besetzt. Und J.D. Vance, der schreibt zum Beispiel, if you think we should do it, let's go. Und nach dem ersten Luftangriffen gegen die Houthi schickt Michael Walls 3 Emojis, nämlich eine Faust, eine USA-Flagge und eine Flamme.
Ja, richtiger Signal-Chat-Talk einfach. Kurzer Einschub dazu, die Houthi, das ist eine islamistische Gruppe im Jemen, südlich von Saudi-Arabien, die immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer angreift. Jemen liegt nämlich am Rand des Suezkanals, der für Containerschiffe sehr wichtig ist, die Ladungen aus Asien nach Europa bringen. Die müssten sonst nämlich einmal rund um Afrika fahren. Durch den Suezkanal ist der Weg halt deutlich kürzer. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn die Schiffe, die einfach durch den Kanal fahren wollen, angegriffen werden. Die Houthi sind übrigens wie die Hamas offenbar vom Iran finanziert und schießen auch immer wieder Raketen auf Israel. Trump hatte auch angekündigt, härter auf die Miliz zu reagieren.
Genau, und damit kommen wir zur großen Debatte, die das Ganze ausgelöst hat. Warum ist es überhaupt ein Problem, dass die da auf Signal schreiben? Das ist ja eigentlich ein Messenger, bei dem die Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt sind. Das heißt, eine Nachricht wird beim Abschicken verschlüsselt und erst wieder ganz am Ende auf dem Gerät vom Empfänger entschlüsselt. So funktioniert auch WhatsApp und das gilt eigentlich auch als sehr sicher. Aber Was ein Hacker zum Beispiel machen kann, ist, dass er die Nachricht nicht auf halbem Weg abfängt, sondern dass er direkt auf einem der Handys mitliest, also an der Stelle, wo die Nachricht schon wieder entschlüsselt ist. Von daher ist Signal halt eben echt nicht der beste Ort, um solche Top-Secret-Angriffe der US-Armee zu besprechen. Und deswegen hat die US-Armee eigentlich eben auch ihre eigenen Messenger-Dienste, die eben viel sicherer sind. Und da gibt es eigentlich auch so eigene Räume, wo die Leute rein müssen, wo eben, ja, wo sie isoliert sind. Und das ist eben in dem Fall nicht passiert.
Allein, dass man da wirklich die falsche Person hinzufügt, das zeigt ja nicht unbedingt, dass da so richtig sorgfältig gearbeitet wird. Manche wie der Spiegel machen sich über die einzelnen Nachrichten auch lustig, weil Kriegseinsätze mit Emojis quasi wie so eine Teenager-Party geplant werden, wie sie schreiben. Ich finde es persönlich jetzt nicht so erstaunlich, dass auch Außenminister Emoji benutzen. Aber was ich richtig interessant finde, man fragt sich ja immer, wie sind die Leute rund um Trump eigentlich hinter den Kulissen? Und in den Nachrichten liest man ja, dass die sich auch in solchen vermeintlich privaten Chats richtig über Europa abfacken. Dass wir es nicht auf die Reihe kriegen, unsere Handelswege zu sichern, obwohl es ja fast nur um Waren gehen würde, die nach Europa kommen. Also wenn die sowas in die Kamera sagen, dann meinen sie das offenbar tatsächlich und spielen das nicht nur vor, um eine bessere Verhandlungstaktik zu haben.
Nee. Das Ganze hat in den USA jetzt eben auch eine richtig politische Debatte ausgelöst. Mehrere Mitglieder der US-Regierung haben nämlich erstmal behauptet, in dem Chat wäre es gar nicht um vertrauliche Infos gegangen. Das wäre alles öffentlich. Und das hat dann dazu geführt, dass eben Jeff Goldberg gesagt hat, okay, dann veröffentliche halt den kompletten Chat. Bis dahin hat er nämlich nur Teile veröffentlicht. Und aus diesem gesamten Chatverlauf wird eben klar, es ging sehr wohl um vertrauliche Infos, zum Beispiel, welche Waffen konkret eingesetzt werden und eben halt bevor diese Angriffe waren. Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Entsprechend ist das Ganze eben jetzt, wie gesagt, ein Riesenskandal in den USA. Die Demokraten fordern, dass zumindest der Verteidigungsminister Pete Hegseth zurücktreten soll. Trump scheint aber nicht daran zu denken, irgendjemanden zu entlassen. Stattdessen hat er Jeff Goldberg vom Atlantic als Sleazebag beschimpft, also als Dreckskerl oder Widerling oder so, und spricht auch schon wieder von einer Witch Hunt, also so einer Hexenjagd. Das sagt er ja auch sehr regelmäßig.
Was man aber, finde ich, noch erwähnen kann, bei den Angriffen sind nach Houthi-Angaben über 50 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch mehrere Kinder. Also sehr reales menschliches Leid, ne? Das ist nicht nur ein Kriegsspiel, auch wenn es durch den Tonfall in dieser Signal-Gruppe vielleicht so gewirkt hat. In Paris sollen 500 Straßen für Autos gesperrt werden. Stattdessen sollen da Fußgängerzonen draus werden. Darum geht's im vierten Post. Und zwar gab es eine Volksabstimmung, initiiert von der sozialistischen Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die in den letzten Jahren schon einiges angestoßen hat, wodurch sich zum Beispiel auch die Luftqualität der Stadt krass verbessert hat.
Ich persönlich finde es ja immer richtig toll, wenn sowas für die Umwelt getan wird. Es gibt zum Beispiel einen Plan für den Place de la Concorde, der ja aktuell wirklich unglaublich hässlich ist. Es ist so ein riesiger Platz halt in Paris mit so einer Statue in der Mitte. Und die ist halt komplette Betonwüste, dieser ganze Platz. Und der soll jetzt aber zu 50% entsiegelt werden, sodass da auch Blumen und Wiesen und so weiter sind und eben nicht mehr so viele Autos drumherum fahren. Aber ja, das kann ich eben aus Deutschland auch relativ leicht sagen. Manche Leute, die in Paris wohnen und ein Auto benutzen müssen, die freuen sich da jetzt nicht so richtig dolle.
Klar, in Paris besitzen aber tatsächlich etwa nur ein Drittel der Menschen ein Auto. Die freuen sich natürlich aber nicht über den Plan, weil dadurch verschwinden nämlich 10.000 Parkplätze und es könnte dann natürlich auf anderen Straßen viel voller werden. Zum Beispiel im Montmartre, das ist der Stadtteil auf dem ziemlich zentralen Hügel mit dieser gleichnamigen Kirche drauf. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe von AnwohnerInnen, die sich zu sehr eingeschränkt fühlen in ihrem täglichen Leben. Und die sagen, dass das Projekt eher für Touris gedacht ist und den Menschen in Paris gar nicht so viel bringen würde.
Und ich glaube, deswegen ist es eine ganz gute Idee gewesen, dass das Ganze nicht einfach von der Politik, von denen da oben bestimmt wurde, sondern dass es halt als Volksbefragung durchgeführt wurde. Wobei ich irgendwie crazy fand, wie gering die Wahlbeteiligung ist. Also es haben wohl nur 4% der Leute aus Paris überhaupt mit abgestimmt.
Auf Platz 5 geht es um den Balljungen, der das Nations League-Spiel Deutschland gegen Italien am letzten Wochenende zumindest mitentschieden hat. Der Junge heißt Noël Urbaniak, der ist 15 Jahre alt und er hat bei dem Spiel einen Ball gefangen, wie ein Balljunge das halt so macht, aber dann auch so schnell wieder zu Joshua Kimmich geworfen, dem Nationalspieler, dass der mit seiner Ecke die Italiener direkt überrumpeln konnte. Kimmich hat zu Musiala gespielt und der konnte dann ganz entspannt das 2:0 schießen. Seitdem ist Noël so eine kleine Berühmtheit. Von der Mannschaft hat er als Dankeschön auch einen signierten Ball bekommen und ein Trikot soll wohl noch folgen.
Das war's mit den Tagesschau-Posts und wir schauen jetzt mal auf die anderen News. Am Dienstag hat sich zum ersten Mal der neue Bundestag zusammengefunden. Das heißt, es war die erste Sitzung mit den Abgeordneten, die im Februar gewählt wurden. Und das ist dann auch der offizielle Start in die neue Legislaturperiode, die ja immer so 4 Jahre dauert. Und für Politik-Nerds wie uns ist es, glaube ich, schon so ein bisschen so ein feierlicher Moment immer, wenn der neue Bundestag zusammenkommt und so. Die Eröffnungsrede, die kam diesmal von Gregor Gysi. Der sitzt nämlich am längsten im Bundestag, schon über 30 Jahre.
Wow.
Deswegen ist er der sogenannte Alterspräsident. Und in seiner Rede hat er eben ziemlich viel angesprochen, unter anderem die Kriege in der Ukraine und in Gaza. Und dass er sich wünschen würde, dass die Menschen in Deutschland sich wieder mehr respektieren sollen und auch verschiedene Meinungen mehr aushalten sollen. Manche waren von der Rede allerdings ein bisschen enttäuscht, weil sie sich halt mehr erhofft hatten, einfach weil Gysi ja rhetorisch ultra strong ist und das jetzt doch eher so eine klassische Rede war, die er halt vom Blatt abgelesen hat und nicht super mitreißend oder so.
Nach der Rede ist dann nochmal gewählt worden, unter anderem die Präsidentin des Bundestags. Das ist das zweithöchste Amt im Land nach dem Bundespräsidenten. Also danach kommt erst der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Und zur Bundestagspräsidentin wurde wie erwartet Julia Klöckner von der CDU gewählt. Über sie und die Kritik an ihr hatten wir letzte Woche schon gesprochen. Als Präsidentin des Bundestags leitet sie die Sitzung und sorgt für Ordnung. Wenn es eskaliert, dann kann sie die Leute sogar rausschmeißen. Direkt zum Start hat sie schon gesagt, dass sie darauf achten will, dass das Miteinander im Parlament zivilisiert abläuft und nicht alle in einen zu krassen Streit verfallen. Und gleichzeitig sollen die Abgeordneten auch andere Meinungen mehr akzeptieren. Das hat sie natürlich alles vor dem Hintergrund gesagt, dass in diesem Bundestag ja die AfD und die Linke sehr stark vertreten sind. Man spricht da oft von den starken Rändern. Das wird schon einiges an der Arbeit im Parlament verändern, zumal die AfD ja auch sehr bekannt dafür ist, häufig reinzurufen und auch rumzupöbeln.
Genau, und die AfD eben auch einfach deutlich stärker ist als im letzten Bundestag. Für die neuen Abgeordneten geht jetzt die Arbeit auf jeden Fall richtig los. Und was das heißt, das kann man sich ja so gar nicht so richtig vorstellen. Aber ich meine, da sind ja einfach Leute, teilweise auch Leute mit Mitte 20 oder so, die da reingewählt werden und die jetzt halt Teil des Parlaments sind und da Gesetze mitentscheiden können, theoretisch. Und wie das Ganze dann so aussieht, ganz konkret, wie dann so der Arbeitsalltag ist oder so, das wollten wir mal wissen und haben deswegen bei Luke Hoss nachgefragt. Der ist nämlich 23 und damit der jüngste Abgeordnete. Er ist für die Linke in den Bundestag gezogen und er hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt, was das eigentlich heißt eben, wenn man mit 23 plötzlich die Bevölkerung Deutschlands repräsentieren soll und zumindest halt den Job hat, wo man Gesetze für alle Menschen in Deutschland schreibt.
Es fühlt sich natürlich sehr speziell an, Teil des Parlaments zu sein. Man läuft dann in den Plenarsaal rein, der von innen doch deutlich kleiner ist. Alles ist näher, als man das so aus dem Fernsehen kennt. Das ist schon sehr spannend. Ich bin natürlich aber auch froh, dass es endlich losgeht. Ja, und mein Alltag hat sich natürlich auch sehr verändert. Ich bin viel unterwegs zwischen Berlin und meinem Wahlkreis in Passau. Und natürlich suche ich auch in Berlin nach einer Wohnung und merke, wie schwer das ist.
Luke Hoss war das von der Linken. Und was ansonsten noch sehr spannend ist, ist natürlich, wie es mit den Koalitionsverhandlungen läuft und wann da die Ergebnisse kommen. Da gibt es aber jetzt erstmal keine konkreten neuen News. Also da sickern immer mal wieder Infos aus den Gesprächen durch. Aber wir melden uns dann, wenn wir wirklich dieses Koalitionspapier vorliegen haben.
Dann hört ihr es natürlich bei uns im Podcast.
Na klar.
Okay, und aus Nahost haben wir auch ein kleines Update für euch. Im Gazastreifen gibt es zurzeit die größten Proteste für ein Ende vom Krieg seit dem 7. Oktober. Bei mehreren Demos sind jeweils hunderte Menschen zwischen den Trümmern mitgelaufen, größtenteils Männer und Kinder. Und allein, dass die Leute da demonstrieren, das ist schon krass besonders. Also teilweise haben die Leute auch gegen die Hamas demonstriert. Also da wurde wirklich auch gerufen, die Hamas soll verschwinden und Hamas sind Terroristen.
Genau, die Hamas ist ja die islamistische Organisation, die schon seit fast 20 Jahren in Gaza regiert und die wird auch international eigentlich als Terrororganisation eingestuft. Was man sich, glaube ich, immer wieder klar machen muss, ist, da halt über 2 Millionen Menschen leben. Das ganze Gebiet ist ja fast komplett zerstört durch den Krieg, fast von der Außenwelt abgeschnitten. Und die Menschen dort, die sind einfach akut von einer Hungersnot bedroht. Also die Lage, die ist wirklich ziemlich verzweifelt, vor allem für die Zivilbevölkerung. Das haben wohl auch Teilnehmende der Proteste europäischen JournalistInnen so geschildert.
Wir haben deshalb mal bei Jan-Christoph Kitzler nachgefragt, erst für die ARD in Israel und hat für uns eingeschätzt, was die Proteste wirklich bedeuten.
Ich bin mir nicht sicher, wie groß die Proteste werden. Das müssen wir jetzt in den nächsten Tagen beobachten. Aber das ist neu und das ist auch gefährlich für die Menschen, die sich an diesen Protesten beteiligen. Denn die Hamas ist eine Terrororganisation nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Das heißt, Menschen müssen damit rechnen, dass sie geschlagen werden, möglicherweise erschossen, dass sie eingesperrt werden, wenn sie sich an diesen Protesten beteiligen. Das ist sehr gefährlich, denn die Hamas, die hat im Gazastreifen immer mit harter Hand regiert und Proteste, Widerstand ziemlich heftig unterdrückt. Insofern muss man gucken, wie das jetzt ist. Klar ist nur, die Menschen in Gaza, die halten den Krieg nicht mehr aus. Die leben jetzt auch schon seit 17 Monaten und länger in diesem Kriegszustand. Die leben mit ständigen Bombardierungen, mit der ständigen Angst zu sterben. Das ist ein Gebiet, das in Trümmern liegt, in weiten Teilen. Viele, viele Menschen sind dort gestorben, viele Verletzte. Das ist ein großes Problem im Gazastreifen. Und das zeigt, dass die Menschen jetzt auf die Straße gehen, wie groß die Verzweiflung ist. Das heißt noch nicht, dass die Hamas jetzt dort auch die Macht verliert. Denn die Hamas, die ist immer noch ziemlich stark. Die inszeniert sich auch als immer noch militärische und politische Kraft im Gazastreifen. Die ist natürlich auch geschwächt nach den langen Kriegsmonaten. Aber ob sie jetzt so geschwächt ist, dass sie dort nicht mehr regieren kann, das ist nicht so ganz klar.
Jan-Christoph Kitzler war das im ARD-Studio in Israel. Außerdem gab es diese Woche noch zwei andere News zum Gazakrieg. Der palästinensische Regisseur Hamdan Balal ist am Dienstag im Westjordanland verhaftet worden. Balal ist berühmt geworden, weil er einen Film über den Widerstand von zwei Dörfern im Westjordanland gemacht hat. No Other Land heißt der und den habt ihr vielleicht während der Oscar-Verleihung diesen Namen mal gehört, weil er nämlich einen Oscar für die beste Doku bekommen hat. Und es gibt jetzt eben Berichte darüber, dass Balal und andere Aktivisten von jüdischen Siedlern angegriffen worden seien und dann eben verhaftet wurden. Seine Anwältin sagt, dass er und zwei weitere Palästinenser die Nacht in Haft verbringen mussten, obwohl sie schwer verletzt gewesen seien. Und das israelische Militär sagt, dass es zwar diese drei Verhaftungen gegeben habe, aber dass die Darstellung von Balal nicht stimme. Mittlerweile ist Balal aber wieder frei.
Außerdem richtet Israel offenbar eine Behörde für die freiwillige Ausreise von Menschen aus dem Gazastreifen ein. Die Menschen aus Gaza sollen dann angeblich in andere Länder freiwillig umziehen können. KritikerInnen sagen aber, dass man halt nicht davon sprechen kann, dass es freiwillig ist, wenn Gaza einfach komplett zerstört wird. Zumal noch gar nicht klar ist, wo die Leute dann hin sollen. Und auch das haben wir uns nochmal von Jan-Christoph Kitzler einschätzen lassen.
Bisher ist das ja erstmal nur ein Büro, da gibt es eine Leitung, es gibt einen Plan, viele Menschen aus Gaza freiwillig zur Ausreise zu bewegen. Aber wie das Ganze passieren soll, das ist völlig unklar, da ist noch nichts passiert. Klar ist nur, dass Israels Regierung geradezu euphorisch ist, wenn es um den Plan von Donald Trump geht. Der hat ja gesagt, Gaza soll so eine Art Riviera des Nahen Ostens werden, soll groß wieder aufgebaut werden. Und er hat gesagt, dafür müssen die Palästinenser eben in großer Zahl das Gebiet verlassen. Und das finden viele der israelischen Regierung gut. Da gibt es die rechtsextremen Teile, die wollen Palästinenser vertreiben, die wollen dort wieder jüdische Siedlungen errichten. Und die sehen in Gaza keine Perspektiven für Palästinenser. Es gibt zwei Schönheitsfehler, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt noch keine Länder, die sich bereit erklärt haben, Palästinenser aufzunehmen. Das ist ein großes Problem. Ägypten war da im Fokus oder Jordanien oder auch andere Länder, die winken alle ab. Die sagen, nein, wir werden hier nicht uns daran beteiligen, wenn Palästinenser aus dem Gazastreifen vertrieben werden. Und dann ist auch die Frage, ob die Palästinenser wirklich freiwillig gehen. Bisher gibt es großen Druck auf die Bevölkerung dort. Das heißt, das Militär schlägt wieder hart zu. Es gibt viele Tote, auch in den letzten Tagen. Und vor allem, es gibt gerade keine humanitären Güter, also Nahrung, medizinisches Material, Treibstoff. Das alles kommt zurzeit nicht in den Gazastreifen rein. Und da ist eben der Verdacht, dass die Menschen tatsächlich mit Druck dazu gebracht werden, das Gebiet zu verlassen. Das wäre dann Vertreibung, das wäre ethnische Säuberung und hätte mit freiwilliger Ausreise nichts mehr zu tun.
Es gibt Riesenproteste in der Türkei. Hunderttausende Leute gehen da gerade auf die Straße. Präsident Erdogan, der wird ja schon lange als Autokrat kritisiert. Jetzt hat er aber nochmal einen besonders krassen Schritt gewagt und der löst eben diese Riesenproteste aus.
Ja, letzte Woche wurde nämlich der Bürgermeister von Istanbul festgenommen, Ekrem İmamoğlu. Er ist in der CHP, das ist die größte Oppositionspartei in der Türkei. Und er gilt als beliebt und aktuell als einziger realistischer Kandidat, um gegen Erdogan in einer Wahl zu gewinnen. Die Festnahme kam kurz bevor er als Kandidat aufgestellt werden sollte. Aber das ist dann trotzdem passiert. Also seine Partei hat ihn zum Präsidentschaftskandidaten gewählt. Eine offizielle Anklageschrift gibt es noch nicht. Die Regierung wirft ihm aber Korruption vor und die Leitung einer kriminellen Organisation. İmamoğlu wurde auch schon des Amtes enthoben, also er ist jetzt offiziell nicht mehr Bürgermeister von Istanbul. Die Protestler, zum Beispiel auch Beobachter von Human Rights Watch, die sagen, die Festnahme ist politisch motiviert und Erdogan will nur seine Konkurrenz loswerden.
Genau, seitdem gehen hunderttausende Menschen auf die Straße, vor allem junge Leute und Studis sollen das sein. Und das bedeutet in der Türkei schon was, weil um die 44% sind unter 30, also ist eine sehr viel jüngere Bevölkerung als in Deutschland. Wenn die auf die Straße gehen, dann ist das schon eine Riesenmasse.
Ja, wo führt das hin? Darüber reden wir mit Uwe Joachim Lüb. Er ist ARD-Hörfunkkorrespondent in der Türkei. Moin Uwe.
Hallo.
Uwe, wir wollen dich fragen. Wer ist Ekrem İmamoğlu, also der Typ, der da jetzt festgenommen wurde?
Das ist ein ziemlich populär gewordener Politiker. Der ist so knapp Mitte 50 und hat mal Betriebswirtschaft studiert und ist dann in das elterliche Bauunternehmen eingestiegen. Und dann ist er in die Politik gegangen, war in Istanbul Bezirksbürgermeister und ist dann 2019 angetreten für das Oberbürgermeisteramt und ist auch glatt gewählt worden. Und das ist eine kleine Sensation gewesen, weil eigentlich Istanbul auch in AKP-Hand war. AKP, das ist die Partei von Präsident Erdogan. Und er hat es aber dann geschafft. Und dann wurde die Wahl annulliert, weil die AKP ziemlich sauer war mit Erdogan an der Spitze. Und dann gab es eine Wiederholungswahl und da hat er noch besser abgeschnitten. Und dann wurde er 5 Jahre später bei den Kommunalwahlen letztes Jahr im Amt bestätigt mit einem riesengroßen Stimmabstand über 1 Million gegenüber dem AKP-Kandidaten. Und er ist nicht nur in seiner Partei relativ beliebt, die hat ihn jetzt auch zum Präsidentschaftskandidaten gemacht. Er ist unter den Menschen sehr beliebt, weil er ist ein charismatischer Typ, der kann gut reden. Das ist wirklich ein Typ, der rüberkommt bei den Leuten. Und er ist religiös, er ist Gläubiger, zumindest glaube ich ihm, dass er das ist, Gläubiger und praktizierender Muslim. Und das kommt natürlich bei vielen Menschen in der Türkei auch gut an. Die Proteste, da bin ich mir nicht sicher, ob die alle jetzt wegen oder für İmamoğlu laufen und gemacht werden. Da geht es mittlerweile, glaube ich, um mehr, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Und dieser İmamoğlu, das ist echt so ein Typ, über den viele Menschen sagen, bei dem fühlen wir uns im Zweifel ganz gut aufgehoben. Und diese Wahlsiege in Istanbul, die haben das ja auch gezeigt. Es gibt einen Satz von Präsident Erdogan, der hat gesagt, wer Istanbul gewinnt, der gewinnt die Türkei. Und das hört die CHP natürlich sehr gerne, seitdem İmamoğlu die Stadt Istanbul für sich gewonnen und dann eben letztes Jahr auch verteidigt hat.
Seit der Verhaftung von İmamoğlu ist ja der Protest riesig. Also da gehen hunderttausende Menschen auf die Straße. Was sind das denn für Leute? Also wie groß ist denn die Unterstützung für die Proteste in der Gesamtbevölkerung?
Also wir haben heute Morgen ganz frisch eine aktuelle Umfrage gelesen von einem renommierten Umfrageinstitut Conda. Wie renommiert, wie gut die sind, das lasse ich mal dahingestellt, weil bei der Präsidentschaftswahl lagen die völlig daneben. Aber die haben jetzt eine Umfrage veröffentlicht, die gemacht wurde nach Beginn dieser ganzen Proteste. Und danach gibt es eine deutliche Mehrheit in der Gesamtbevölkerung, deutlich über 50%, die das unterstützen. Es sind aber dann doch einige Abstriche zu machen, weil viele sagen, aber nur, solange die öffentliche Ordnung aufrechterhalten bleibt. Und da muss man, glaube ich, dann schon ein paar Abstriche machen. Und wenn man schaut, wer geht auf die Straße, das sind wirklich viele. Wir können mal andersrum sagen, diejenigen, die Erdogan unterstützen und den gut finden, die gehen nicht und die protestieren nicht. Und die hört und sieht man auch kaum. Und die anderen, die sind laut. Die sind laut, zum Beispiel abends, da gibt es so Klapperproteste, das kannten wir bei den Gezi-Protesten vor 12 Jahren, das war ja auch so eine recht große Protestbewegung in der Türkei. Und abends um 8:30 stellen die sich dann auf die Balkone und klappern mit Kochgeschirr oder reißen die Fenster auf und klappern rum und oder Trillerpfeifen oder Autos hupen. Also das ist schon so ein jeden Abend seit einer Woche wiederkehrender Protest. Und wenn man auf die Straßen schaut, die Demonstrierenden, das sind sehr viele Junge. Ich wage mal die These, dass es überwiegend Studierende sind, also sehr junge Menschen, so Anfang 20, die treibende und auch tragende Kraft der Proteste auf der Straße sind. Aber es ist schon auch ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Wenn wir gucken nach Geschlecht, Alter, Beruf, Bildung. Es sind schon alle dabei, aber die meisten sind recht jung.
Jetzt hast du ja schon die Gezi-Park-Proteste von 2013 angesprochen. Das waren ja auch Riesenproteste, die sich auch gegen Erdogan gerichtet haben und die am Ende nicht wirklich was verändert haben, wenn man aus dem Jahr 2025 guckt. Haben denn jetzt diese Proteste irgendeine Chance auf Erfolg? Weil, keine Ahnung, es gibt ja gar keine Wahl. Das hat mich so gewundert, weil der Imamoglu wird ja jetzt als Präsidentschaftskandidat aufgestellt, aber die nächste Wahl ist ja überhaupt erst in 3 Jahren und so lange hält ja so ein Protest niemals, oder?
Wahrscheinlich nicht, aber dass man Ekrem İmamoğlu als Präsidentschaftskandidat aufstellen wollte in der CHP, das war schon lange vor seiner Festnahme. Es war nach unserer Interpretation hier der Versuch der CHP, ihn zu schützen, wenn er denn offiziell von der CHP als Präsidentschaftskandidat ernannt worden wäre, dass dann wahrscheinlich die Ermittlungsbehörden sich nicht mehr so ganz an den Rand trauen. Ob diese Rechnung aufgegangen wäre, das weiß ich nicht, aber das ist ja insofern jetzt alles Makulatur geworden und können wir alles vergessen, darüber zu spekulieren, weil die Dinge sind jetzt ganz anders. Ich glaube, dass die CHP aber auch vorbauen wollte, weil sie sich nicht ganz sicher ist, ob Präsident Erdogan nicht plötzlich um die Ecke kommt und sagt, und jetzt machen wir eine Neuwahl. Das kann er ziemlich schnell erreichen, indem er selber das Parlament auflöst. Als Präsident hat er diese Macht. Und dann wird neu gewählt. Und in dem Moment, in dem das Parlament neu gewählt wird, muss auch der Präsident neu gewählt werden. Aber, und jetzt kommen dann so die Fallstricke des Verfassungsrechts, würde seine Wahlperiode in dem Falle, wenn er selber auflöst, als erfüllt gelten, ja oder nein? Und die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Definitiv sicher ist, wenn das Parlament sich selber auflöst, dann würde die Wahlperiode auch des Präsidenten als nicht erfüllt gelten. Dann könnte er nochmal antreten, weil er das rein theoretisch nicht mehr kann. Nach 2-mal ist Schluss. Und das ist ein bisschen knifflig, weil im Parlament braucht man dafür eine 60% Mehrheit und die hat die AKP von Erdogan nicht selber, auch nicht mit dem Bündnispartner von der rechtsextremen MHP. Da müsste man halt jemanden dazu bekommen. Und möglicherweise gibt es jetzt auch einen Deal mit der CHP, dass man sagt, wir lassen İmamoğlu wieder raus, er kann antreten, aber ihr stimmt dann auch für vorgezogene Neuwahlen und ich, Erdogan, darf dann eben auch nochmal antreten. Und ich glaube einfach, dass die CHP versucht, ihren Kandidaten jetzt in den Vordergrund zu stellen und ja, versucht möglichst dieses Momentum, was man, sagt man ja immer so schön, dieses Momentum, das es im Moment gibt mit den Protesten für sich auch zu nutzen.
Was heißt das denn, das Momentum zu nutzen? Weil, wie gesagt, es gibt gar keine Wahl jetzt. Und selbst wenn die jetzt, also klar, wenn sie vorgezogen wird, dann gibt es vielleicht ein Momentum. Aber gibt es jetzt gerade ein direktes Ziel von den Protesten? Was fordern die denn?
Also die fordern, das fing ja an mit der Festnahme von İmamoğlu. Und dann hat man zuerst gehört von den Protestierenden, der muss jetzt aber bitte schön wieder freikommen. Und der muss sofort aus Polizeigewahrsam entlassen werden. Und stattdessen ist er dann ein paar Tage später einem Haftrichter vorgeführt worden. Und der hat Haft angeordnet. Und jetzt sitzt İmamoğlu in einem Hochsicherheitsgefängnis. Die Forderungen der Protestierenden sind dann auch ziemlich schnell umgeschlagen. Nicht mehr nur für İmamoğlu. Da sind auch ganz viele im Übrigen dabei, die von İmamoğlu gar nicht so viel halten, sondern dieser Protest ist sehr schnell umgeschlagen in einen grundsätzlichen Protest gegen diese Regierung. Und da sind wir wieder bei den jungen Menschen. Das tollste Plakat, das ich bei so einer Demo gesehen habe, war, man kann nicht mit einem Mann durchs ganze Leben gehen. Das kann man ja so und so verstehen. Und aus Sicht der jungen Leute ist das so gemeint, dass sie nichts anderes kennen. Erdogan war ja, bevor er Präsident wurde, Ministerpräsident. Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren wird dieses Land nicht nur von der AKP, sondern von Erdogan regiert. Und aus Sicht der jungen Menschen, die wollen das nicht mehr. Die haben gesagt, nee, also jetzt ist wirklich Schluss, jetzt muss mal was anderes passieren. Und sie fühlen sich eben auch zurückgelassen. Sie sehen für sich keine Perspektive. Sie sagen, selbst wenn wir eine gute Ausbildung machen, selbst wenn wir studiert haben, die Aussichten auf einen vernünftigen Job, die sind echt schlecht. Und wenn man um seine Zukunft fürchten muss, was hat man denn dann noch zu verlieren? Und das treibt sie an und sie hoffen auf Besserung. Wir haben auch Umfragen unter jungen Leuten schon vor 2-3 Jahren gesehen. Da haben mehr als 50% gesagt, wenn ich könnte von den jungen Leuten, wenn ich könnte, würde ich dieses Land lieber heute als morgen sofort verlassen. Können aber nicht so viele.
Gerade im Hinblick auf die jungen Menschen, Uwe, man sieht auch viel auf Social Media in den Kommentarspalten Anschuldigungen gegenüber Erdogan, dass er ein Diktator wäre. Wie siehst du das? Was für Perspektiven, weil du sagtest gerade, die jungen Menschen kennen nichts anderes, aber was für Perspektiven haben sie denn unter Erdogan in der Türkei?
Zunehmend schlechte aus ihrer Sicht, weil ja die wirtschaftliche Situation im Land auch immer schlechter, immer schwieriger geworden ist. Es gibt auf dem Papier noch einen Wirtschaftsaufschwung, jährliche Zuwachsraten, aber bei denen, die den ganzen Tag arbeiten müssen, kommt das nicht an, weil die Preise, die rennen davon und die Einkommen entwickeln sich nicht so schnell, steigen nicht so schnell wie die Preise. Und das ist ein Riesenproblem für viele. Und ganz viele Menschen können die Mieten eigentlich gar nicht mehr bezahlen. Die Lebensmittelpreise, die steigen. Also es geht hier gar nicht um irgendwelche Luxusgüter, sondern es geht wirklich um die Dinge, um die Ausgaben, die man haben muss für Wohnung und für Essen und Trinken. Das geht nun mal nicht anders. Und wenn einem da die Preise weglaufen und man mit seinem Einkommen nicht hinterherkommt, das erzeugt natürlich eine ganz schön große Unzufriedenheit. Und Menschen, die sagen, toll, jetzt habe ich studiert und jetzt bekomme ich auch möglicherweise einen Job, tun auch nicht alle, die Jugendarbeitslosigkeit ist relativ hoch. Und wenn ich dann einen Job bekomme, dann kann ich aber von dem Geld eigentlich auch nicht leben, was ich da verdiene. Und das ist sehr frustrierend für viele. Und sie erhoffen sich einfach, wenn Erdogan weg wäre und eine neue Regierung käme, dieses Land sich öffnen könnte, Investoren aus dem Ausland kämen und eine wirtschaftliche Blüte entstünde, und die Menschen einfach ganz andere Chancen hätten. So wie es übrigens in den Nullerjahren ja war, in den ersten Regierungsjahren von Erdogan, gab es einen riesigen Aufschwung in der Türkei. Und der hat wirklich die meisten Menschen mitgenommen. Und davon zehrt Erdogan zumindest, schätze ich, in seiner Erinnerung immer noch. Aber die Menschen sehen das mittlerweile eben doch ganz anders hier.
Uwe, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen Infos.
Gerne.
Und damit kommen wir wieder nach Deutschland und reden über ein bisschen Popkultur.
Du siehst mich da, wo die Partys sind. Hol zwei Sterne und ich zahl mit Cent. War nie gut in Chemie, aber hab zwei in meinem Magen drin. Sie fragt mich, ob ich Zarte kenne, doch hab sie nie gesehen. Ich schreib Fick die AfD, ich frag mich wirklich.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Song Meinen die uns von Zartmann. Ein sehr guter Musiker meiner Meinung nach. Und über den sprechen wir jetzt hier nicht, weil er mir so gut gefällt, sondern weil es da tatsächlich einen News-Aufhänger zu gibt. Zartmann hat nämlich ein Konzert im Berliner Club Metropol abgesagt vor ein paar Wochen. Und in seiner Insta-Story hat er das begründet mit einem Screenshot aus einem Artikel vom Tagesspiegel, in dem es heißt, dass das Gebäude dieses Clubs jemandem gehört, der mutmaßlich der AfD sehr viel Geld gespendet haben soll. Und zwar geht es da um Henning Konde. Das ist ein Immobilienunternehmer aus Duisburg und der soll die AfD mit über 2 Millionen Euro unterstützt haben für eine Plakatkampagne zur Bundestagswahl. Auch dazu gibt es eine größere Debatte. Die AfD bestreitet das nämlich. Zu dem ganzen Thema wird aber noch ermittelt, weil eben nicht ganz klar ist, woher das Geld überhaupt kommt. Und das muss es bei so großen Parteispenden ja eigentlich aus Transparenzgründen. Also das ist auch noch so ein offenes Thema.
Okay, zurück zu Zartmann. Ihr habt es in seinem Song gehört. Also wenn da Verbindungen der AfD bestehen könnten, dann passt das überhaupt nicht zu seinen politischen Überzeugungen. Und deswegen hat er das Konzert im Metropol dann auch abgesagt. Es ist aber tatsächlich so, dass dieser mutmaßliche AfD-Großspender nur der Vermieter ist und nicht den Club betreibt. Und die eigentlichen BetreiberInnen, die haben sich jetzt geäußert und sagen, sie hätten nichts mit der AfD zu tun und sie positionieren sich auch gegen rechts. Also sinngemäß sagen sie, dass sie ja nichts dafür können, wer ihr Vermieter ist. Im Metropol sind halt auch immer mal so Bands wie Die Ärzte aufgetreten, also schon eher linkere Bands. Das Konzert von Zartmann findet jetzt übrigens 2 Tage später im Huxleys statt. Es ist einfach eine andere Berliner Konzertlocation.
Es gibt einen Hype um eine neue Netflix-Serie. Sie heißt Adolescence. Und bevor wir über die gesellschaftlich relevanten Hintergründe dieser Serie sprechen, Mia, hast du die Serie gesehen?
Erst 2 Folgen, aber ich bin noch ganz hyped, sie weiter anzuschauen.
Und wie findest du?
Ja, ich finde es krass. Also in den ersten 2 Folgen wird man schon mal richtig reingezogen, aber wir wollen ja nicht zu viel spoilern.
Nee, genau. Also, aber trotzdem eine kleine Hinleitung in das Thema. Also, worum geht's da? Es geht um einen 13-jährigen Jungen, dem vorgeworfen wird, ein Mädchen erstochen zu haben. In der Serie geht's dann aber eben nicht darum, besonders schlimme Details über den Mord zu zeigen oder so, sondern es geht eben um die Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und relativ schnell kommt dann eben heraus, dass der 13-jährige Junge sich als Incel begreift und eben Frauen hasst. Incel, das ist ja so eine Zusammensetzung aus dem Wort In für involuntary und cell für celibate, also involuntary celibate und übersetzt unfreiwillig sexuell enthaltsam oder unfreiwillig zölibatär lebend.
Über die Incel-Bewegung wird seit Jahren immer wieder geredet und auch wir bei Funk haben da schon mehrere Reportagen zu gemacht. Der Grund ist nämlich, diese jungen Männer, die sich benachteiligt fühlen und keine Frau abkriegen sozusagen, die haben ihre eigene Online-Kultur entwickelt und in der hassen sie Frauen. Also auch die Serie, die hat ja jetzt eine größere Diskussion darüber ausgelöst, wie sich junge Männer dahin radikalisieren können, dass es eben so weit kommt, dass sie sogar töten. Und weil das Thema auch wirklich relevant ist, sprechen wir jetzt mit Veronika Kracher. Sie hat mehrere Jahre über die Incels geforscht, war sehr viel in Incel-Foren dafür unterwegs und hat Ende 2020 das Buch Incels geschrieben. Hi Veronika.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du da bist. Lass uns nochmal in das Thema erstmal vielleicht starten und diese Incels überhaupt erklären. Kannst du mal sagen, was sind das genau für Menschen, die in dieser Incel-Community drin sind, außer eben, dass sie keinen Sex haben?
Incels glauben, dass die sexuelle Revolution eigentlich der Beginn des Niederganges des männlichen Geschlechts war. Früher war nämlich jedem Mann, unabhängig von seinem Attraktivitätslevel, sag ich mal, eine Partnerin garantiert, das sogenannte Looks-Match. Aber nach der sexuellen Revolution konnten sich Frauen ihre Partner und Partnerinnen eigenständig aussuchen. Frauen sind in der Ideologie von Incels allesamt oberflächliche, triebhafte Schlampen. Sie sind hypergam. Was bedeutet, Frauen begehren nur Männer, die ihnen einen sozialen Aufstieg versprechen. Und außerdem begehren sie auch nur die 20 attraktivsten Prozent aller Männer, die sogenannten Chads. Und das bedeutet, für die armen Incels bleibt keine Frau mehr übrig. Gleichzeitig glauben Incels aber auch, als Mann hätten sie ein naturgegebenes Recht auf Sex. Und am besten Sex mit einer minderjährigen, jungfräulichen, devoten Waifu, die aussieht, als würde sie aus einem eher fragwürdigen Anime stammen. Incels glauben auch, dass Sex und eben eine sexuelle Beziehung, die aber auch immer einer herrschaftsförmigen Natur ist, also in der sie quasi über die Sexualität und über das Leben der Frau oder des Mädchens bestimmen können, die Grundlage für ein gutes Leben ist. Und das Ganze übersetzt sich dann quasi so mit: Frauen schlafen nicht mit mir, weil ich unattraktiv bin, und Frauen unattraktive Männer wie mich hassen. Und damit verweigern sie mir quasi nicht nur Sex, der mir eigentlich zusteht, sondern eigentlich das gute Leben an sich. Und damit begründen sie dann ihren Frauenhass. Und der artikuliert sich dann darin, dass sie in ihren Foren darüber lamentieren, wie furchtbar Frauen sind, frauenfeindliches Material verteilen, sich darüber freuen, wenn Frauen Gewalt angetan worden ist, Frauen digital belästigen oder sich auch dazu anstellen, misogyne Gewalttaten zu begehen. Und im schlimmsten Fall führt das dann eben zum Femizid oder auch dem frauenfeindlichen Terrorakt. Incel-Anschläge haben inzwischen über 60 Menschenleben gekostet.
Wie groß ist denn diese Community?
Das größte Incel-Forum, das auch so der wichtigste Knotenpunkt ist, hat ein paar und 20.000 Mitglieder, die sich vor allem in einem europäischen und nordamerikanischen Raum aufhalten. Wir haben allerdings auch Incel-Communities in Indien oder Südkorea. Und gerade in Südkorea ist die Lage so schlimm, dass Medien und feministische Organisationen auch wirklich von der Incel-Epidemie sprechen. Auch die Serie Adolescence wurde aus einem bestimmten Grund gedreht. Nämlich in Großbritannien ist die Lage in Bezug auf misogyne Online-Radikalisierung, angestoßen durch frauenfeindliche Influencer wie Andrew Tate, inzwischen wirklich besorgniserregend. Und wir hatten in den letzten Jahren auch einfach einen drastischen Anstieg an frauenfeindlich motivierter Gewalt, gerade halt die von Jugendlichen ausgeht. Und demzufolge, man soll diese ganze frauenfeindliche Radikalisierung nicht unterschätzen, weil es ganz konkret zu Gewalt führt.
Veronika, du sagst, es ist besorgniserregend. Wie groß ist denn die Bedrohung, die von Incels ausgeht? Ist das eine kleine Subkultur im Internet oder ist das wirklich gefährlich, weil es eben auch zu echter Gewalt, wie zum Beispiel in der Serie, dann kommen kann?
Nur ein Bruchteil der User von Incel-Foren ist dann auch tatsächlich bereit, Femizide oder Terrorakte zu begehen. Dennoch müssen wir das Ganze als stochastischen Terrorismus begreifen. Der Begriff stochastischer Terrorismus beschreibt ein Phänomen, dass man eine bestimmte Community hat, in der Gewalt verharmlost bis glorifiziert wird und in der sich auch die Mitglieder so gegenseitig zu Gewalttaten anstacheln, sodass es wahrscheinlicher ist, dass eben aus dieser Community heraus Gewalt begangen wird. Und bei Incels haben wir ja nicht nur Femizide oder Terrorakte, sondern wir haben Sachen wie Doxing, also dem Veröffentlichen von privaten Informationen von Frauen, die sie sich zu Feindbildern erklärt haben. Wir haben das Verteilen von frauenverachtendem Material. Und das geht stellenweise in eine Richtung, ich sage es mal so, es gibt eine kleine Community innerhalb der Incel-Szene, die sich selbst als Pedo-Cells bezeichnet. Und was da für Material geteilt wird, kann man sich vom Namen her denken. Und was wir eben auch haben, wir haben eine permanente, also das Ganze ist ja auch eine Echokammer, in der die Mitglieder jeden Tag erfahren, du selber hast kein Anrecht, geliebt zu werden, weil du unattraktiv bist. Alle Frauen hassen dich. Du wirst niemals glücklich sein. Und deswegen ist es legitim, Frauen zu verabscheuen und in Gewalt anzutun. Incel-Terroristen, Massenmörder, Neonazis, die werden dort als Heilige und Helden glorifiziert. Und letztendlich geht es dann auch darum zu vermitteln, das sind diejenigen, denen du nachahmen musst, um zu einem Helden unserer Bewegung aufzusteigen. Es findet also eine permanente Dehumanisierung von Frauen statt, als auch eine sukzessive Verrohung der User selbst, die dann eben auch dazu führen soll, dass die Hemmschwelle, Gewalttaten gegen Frauen zu begehen, sinkt.
Jetzt würde ich mal sagen, Incels sind ja eine radikale Gruppe, wie du sie beschreibst. Und ich würde aber trotzdem sagen, das Phänomen dahinter ist ja wahrscheinlich größer. Nämlich die Frage, zumindest habe ich mir das so im Vorfeld gedacht, nach einem modernen Männlichkeitsbild, das gerade überall aufgeht, habe ich das Gefühl. Man sieht das zum Beispiel an den Wahlergebnissen. Männer rücken mehrheitlich immer weiter nach rechts, Frauen immer weiter nach links. Feminismus wird bei denen dann als Männerhass ausgelegt und Feministinnen grenzen sich auch immer stärker von Männern ab, ist so meine Wahrnehmung. Und insgesamt öffnet sich da aus meiner Sicht gerade ein sehr großer Gap zwischen den Geschlechtern, der eben im Extremen zu Gewalt führen kann. Wie siehst du das und wie kriegt man diesen Gap wieder zu? Weil das ist ja gesellschaftlich keine Lösung, dass sich die Geschlechter hassen.
Ich würde dagegen antworten, hier, ich als Feministin bin wirklich auch sehr stark damit beschäftigt, mich darum zu kümmern, dass wir nicht umgebracht werden, so, dass mehr Geld in Frauenhausplätze investiert wird. Das Ganze ist ja natürlich ein strukturelles Problem. Ich finde, es ist so ein bisschen fragwürdig, von Frauen und Mädchen zu verlangen, hier tragt uns als Männern doch bitte mal den Feminismus hinterher und seid so nett, dass wir uns davon nicht angegriffen fühlen, weil ich bin so ein bisschen damit beschäftigt, mich darum zu kümmern, dass es mehr Frauenhausplätze gibt oder weniger Femizide. Das Problem ist, dass misogyne Gewalt gesellschaftlich nach wie vor nicht ernst genommen wird. Was auch daran liegt, dass Männer ja auch von dieser misogynen Gewalt profitieren, ob sie die jetzt selber ausüben oder nicht. Und wir brauchen unbedingt eine grundlegende strukturelle Änderung. Wir brauchen zum Beispiel eine gendersensible Jungenarbeit, die in Schulen oder in Kindergärten bereits stattfindet. Wir brauchen die Möglichkeiten, dass Familien ein egalitäres Familienbild vorleben, in dem weiblich konnotierte Tätigkeiten wie Hausarbeit nicht so abgewertet wird. Wir müssen Jungen von kleiner vermitteln, dass ihre Beziehung zu anderen Jungen nicht nur aus Konkurrenz denken und die zu Mädchen nicht aus Abwertung besteht. Und da müssen Politik, da müssen Schulen, da muss die Zivilgesellschaft einfach auch zusammenarbeiten. Und dieses Problem von Frauenfeindlichkeit und vor allem eben auch, inwieweit Frauenfeindlichkeit zu einer Radikalisierung nach rechts genutzt wird, zu erkennen. Und das, finde ich, ist auch eine Aufgabe, die sich profeministisch denkende Männer annehmen sollten, weil auch so aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich als Frau Jungen und Männern erkläre, warum Sexismus und Antifeminismus schlecht sind, geht, weil ich eine Frau bin, da sofort so eine Abwehrhaltung hoch.
Du hast viele Faktoren aufgezählt. Ich glaube, eine Sache haben wir bisher noch rausgelassen. Natürlich, wie du es erklärst, liegt das Patriarchat erstmal dem Ganzen zugrunde. Du kritisierst diese systemische Unterdrückung der Frau. Wo sich die Männer, die in diese Incel-Community finden, aber ja radikalisieren, ist ja Social Media. Das wird auch in der Netflix-Serie viel thematisiert. Was würdest du da empfehlen? Sollen wir komplett Social Media verbieten? Darauf pokern ja manche Länder, wie zum Beispiel Australien. Oder was ist da der gescheite Weg, mit Social Media umzugehen? Es ist ja nun mal einfach der Weg in die Incel-Community.
Also ich bin die Letzte, die sich gegen ein Deplatforming von, sagen wir, Incel-Foren oder bestimmten frauenfeindlichen Influencern ausspricht. Aber das Ganze greift zu kurz, denn Jugendliche benutzen Social Media oder das Internet so oder so. Und deswegen denke ich, was wir wirklich brauchen, ist eine Bildung, sei es an Schulen, sei es durch eine soziale Jugendarbeit oder sei es auch ein Bewusstsein der Eltern, wie soziale Medien funktionieren. Ich halte es für absolut notwendig, Kindern und Jugendlichen eine Digital Literacy, sag ich mal, beizubringen. Oder auch, dass Eltern das Ganze nicht wegschieben und sagen, oh ja, das ist ja nur TikTok, sondern ihre Kinder fragen, was schaust du dir da an und warum beschäftigt dich das? Und eben auch mit ihren Kindern darüber reden. Was mich auch sehr frustriert ist, ich gehe davon aus, dass die kommende Regierung in Deutschland eine kritische Auseinandersetzung mit Propaganda oder Desinformationen im digitalen Raum jetzt nicht ganz oben auf die Agenda setzen wird. Und das bedeutet auch, dass sie einer weiteren Online-Radikalisierung die Tür aufmacht. Wir brauchen eine progressive Auseinandersetzung mit sozialen Medien und den Inhalten darin, um Jugendlichen die Instrumente in die Hand zu geben, sich selbst vor Propaganda und Desinformation zu schützen.
Das fordert Veronika Kracher. Vielen Dank dir.
Danke, Veronika. Wir drehen nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News und diese Woche ist das sehr konsumlastig. Und zwar gibt's bald kein Iced Matcha Latte mehr. Matcha könnte nämlich knapp werden. Durch den weltweiten Hype ist die Nachfrage letztes Jahr komplett explodiert. Aber die Produktion kommt halt nicht einfach so hinterher. Matcha ist ja grüner Tee und der wird in Japan per Hand geerntet. Der wird dann getrocknet und muss aufwendig zermahlen werden. Ernten kann man den aber nur einmal im Jahr. Schon ein bisschen so wie bei Erdbeeren. Krass. Und einfach mal mehr produzieren, das ist aber auch nicht drin, weil ein Großteil des Matchas, der wird nicht industriell hergestellt, sondern das sind oft noch kleine Familienunternehmen und die machen noch sehr viel traditionell und per Hand. Naja, und wenn es eine hohe Nachfrage gibt, aber wenig Angebot, dann heißt das natürlich, die Preise steigen. Aber kleine Entwarnung, die nächste Ernte, die steht jetzt im Frühling an und in den Supermärkten gibt's auch gerade noch genug davon.
Gibt's keine Gewächshäuser, wo Matcha angebaut werden kann eigentlich?
Nee, weil der so irgendwie, der wird halt so besonders angebaut, dass der auch so in gewissen Abständen so und so Sonne kriegen muss und sonst wird der abgedeckt und dann wird der nur so betröpfelt, gegossen. Das ist schon irgendwie scheinbar echt crazy aufwendig.
Wir gehen zur zweiten Kurz-Kurz-News. Die Menschen in der EU, die kaufen nämlich so viele Klamotten wie noch nie. Das hat die Europäische Umweltschutzbehörde EEA rausgefunden. Im Jahr 2022 waren es nämlich im Schnitt 19 Kilogramm Textilien pro Person. Das ist ungefähr so viel wie ein großer Koffer, der eben pro Jahr von jedem einzelnen Menschen neu gekauft wird. Und diese Zahl, die steigt halt immer mehr. 2019 waren es nur 17 Kilo, also 2 Kilo weniger. Und die EEA, die kritisiert jetzt, dass der Konsum die Umwelt enorm belasten würde, weil die Textilindustrie, die macht halt einfach 10% der weltweiten CO2-Emissionen aus und verbraucht außerdem richtig viele Ressourcen. Das Problem ist halt auch echt die Nachfrage. Es gibt halt dieses Fast Fashion. Leute kaufen sich super viel Klamotten so. Die Hersteller, die produzieren dann die Massen nach. Und davon wird dann halt sau viel weggeschmissen. Und die meisten privaten Textilabfälle, die werden auch nicht recycelt, sondern die landen häufig einfach im Restmüll. Seit diesem Jahr gibt es aber die Regelung, dass Altkleider in der EU getrennt entsorgt werden müssten, also in den Altkleidercontainern. Außer die Kleidung ist halt echt Schrott und so verschmutzt, dass sie eben wirklich in den Müll muss. Aber ganz ehrlich, ich wusste das bis eben gar nicht, dass es so eine Regel überhaupt gibt.
Ich wusste das auch nicht. Ich hatte meine Kleider jetzt doch auch einfach in den Restmüll getan.
Echt nicht, ich habe immer ein schlechtes Gefühl, ich tue die immer in Altkleider, aber wirklich, weil ich immer so denke, ich kann die doch jetzt nicht wegwerfen, die sind doch noch gut.
Also nur in den Müll, wenn sie wirklich verschmutzt sind und ansonsten ab damit in den Altkleidercontainer. Ja, was ich daran noch spannend fand, eine andere Studie hat diese Woche gezeigt, dass ungefähr 5 von 6 Deutschen inzwischen Fashion-Apps benutzen, also Zalando, Shein und so weiter. Und bei Shein fand ich krass, Menschen mit hohem Einkommen nutzen das stärker als GeringverdienerInnen. Am meisten Menschen mit einem Haushaltsnettoeinkommen zwischen 6.000 und 7.000 Euro, obwohl das ja eigentlich so ein klassischer Fast-Fashion-Billiganbieter ist.
Krass, das hätte ich auch nicht gedacht.
Oh, wie schön. Kokain.
Ja, Deutschland zieht nämlich immer mehr Koks. In den letzten 10 Jahren haben sich die Zahlen von KonsumentInnen nämlich verdoppelt. Das sagt das Zentrum für Suchtforschung. Kokain ist einfach keine Edeldroge mehr. Also der Konsum, der zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Das Zeug wird aber immer reiner und das macht das eh schon hohe Suchtpotenzial nochmal viel größer. Man denkt ja immer, ja, das trifft mich nicht, aber laut dem Zentrum für Suchtforschung wird rund jeder vierte Koks-Konsument psychisch abhängig.
In dieser Woche wurden 7 Tonnen Koks in einem U-Boot gefunden übrigens. Ich finde das crazy. Wenn man einfach mal googelt Kokain, dann findet man 1000 Berichte von irgendwelchen tonnenweisen Lieferungen, die da gefunden werden. Und das ist ja immer nur so ein Bruchteil von dem, was wirklich geschmuggelt wird. Und das ist crazy, wie viel Koks nach Europa kommt. Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten.
Denn what time is it? Summertime. Leute, am Sonntag wird die Uhr endlich wieder auf Sommerzeit umgestellt. Und zwar wird die Uhr vorgestellt, weil ihr wisst, die Eselsbrücke sagt ja, im Sommer stelle ich meine Gartenmöbel vor das Haus und im Winter stelle ich sie zurück. Ich kann mir das auch nur so merken. Und Sonntag wird dann nachts von 2 auf 3 Uhr gestellt. Da verlieren wir dann 1 Stunde Schlaf, fühlen uns Montag wahrscheinlich ein bisschen jetlaggt, aber hey, dafür bleibt es dann ab Sonntag abends wieder länger hell. Yay! Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Wenn ihr uns bei Spotify hört, könnt ihr auch immer gerne direkt in der App kommentieren. Wir freuen uns auf jeden Fall immer auf eure Meinungen. Danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Mein Name ist Mia.
Ich bin Leo, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF.
Und wir haben natürlich noch einen Infotier-Sound für euch. Wir haben diese Woche zum letzten Mal unsere Tierheim-Infotiere. Und obwohl ich absoluter Hundemensch bin, bin ich trotzdem der Meinung, dass Katzenschnurren eins der besten Geräusche ever ist. Deswegen, here you go.
Ciao.
Tschüss, ihr Lieben.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, ist total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
sehr.
Das ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit, alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist doch nicht lustig, ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben.
So, nee.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach
das
so ein Mechanismus,
los,
wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Käppichschule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.